Oh, der Patient ist doch dialysepflichtig, da müssen wir doch NaCl anhängen, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, wir sind mittendrin im Besprechen eines Artikels über warum man kein NaCl in der Volumentherapie verwenden sollte. Letzte Woche haben wir die ersten 5 durchgemacht, kleine Wiederholung. Grund 1, es gibt kein physiologisch begründbares Prinzip, isotone Kochsalzlösungen zu verwenden. Grund Nummer 2, eine Azidose wird durch NaCl verschlechtert. Grund Nummer 3, eine isotone Kochsalzlösung kann bei Hyperkalämie gefährlich sein. Grund Nummer 4, eine hyperchloräme Azidose ist im Tiermodell schädlich. Ah ja, wir haben nur 4 besprochen letzte Woche. Ach, schau an. Na, dann machen wir jetzt die anderen. Grund Nummer 5, Kochsalz verursacht wahrscheinlich eine hämodynamische Instabilität. So, da gibt es 2 nette Studien, einmal aus 2015, da waren Patienten, die eine Nierentransplantation erhielten, eine Gruppe hat isotone Kochsalzlösung bekommen und die andere hat ein balanciertes Kristalloid bekommen. Und die NaCl-Gruppe war häufiger auf Vasopressoren angewiesen. Muss man dazu sagen, das war ein sekundärer Endpunkt, aber trotzdem. 2018 haben andere untersucht, wie quasi NaCl und balancierte Kristalloide sich bei einem großen chirurgischen Eingriff im Abdomen, wie sich die Patienten darunter verhielten. Und auch da muss man sagen, dass die Studie eigentlich frühzeitig beendet werden musste, weil das Outcome für die Patienten in der NaCl-Gruppe so viel schlechter waren, na, als für die mit der balancierten Kochsalzlösung. Grund Nummer 6. Kochsalz kann eine vermehrte Entzündungsreaktion hervorrufen. Auch da gibt es mehrere Studien. Vor allem 2011 wurde eine Studie gemacht, die quasi gezeigt hat, dass in diesen 2 Gruppen immer balancierte Kristalloide und isotone Kochsalzlösung bei Patienten mit einer Pankreatitis gegeben wurde. Und die Patientengruppe, die das Kochsalz bekommen hat, die hat schon einen Tag nach Beginn der Therapie höhere CAP-Werte gehabt und auch der Rückgang der SIRS-Kriterien schien sich zu verzögern. Immerhin hat daraufhin das American College of Gastroenterologie auf Deutsch 2013 Ringerlaktat als das Mittel der Wahl bei der Volumentherapie im Rahmen einer Sepsis empfohlen. Grund Nummer 7. Isotones Kochsalz verursacht Nierenschäden. Ja, eine Hyperchloremie verursacht eine renale Vasokonstriktion. Und das scheint, oder das glauben wir ja, dass das die Nierenfunktion beeinträchtigt. Damit verursacht NaCl wahrscheinlich Nierenschäden. Da gibt es nette Studien bei septischen Ratten. Da scheint das so zu sein. Es gibt eine Studie in 2012, da wurden das auf Patienten auf der Intensivstation verwendet, allerdings quasi im Sinne einer Umstrukturierung der Abteilung. Und da hat man durchaus gesehen, dass ein Rückgang der akuten Niereninsuffizienzen zu verzeichnen war, als man kristalloide Flüssigkeit verwendet hat. Dann Grund Nummer 8, gibt es eine SMART-Studie. Das ist eine Studie, wo quasi die Patienten von der Notaufnahme bis auf die Intensivstation entweder in einer Gruppe mit Kochsalz und eine Gruppe mit balancierter kristalloider Lösung verwendet wird. Also es wurde in der Ziehner oder in der Notaufnahme quasi festgelegt, was gemacht wurde und was zu machen ist, und auf der Intensivstation ist das weitergeführt worden. Und man hat durchaus gesehen, dass dass man einen Mortalitätsunterschied hatte von 11 zu 10%. Das ist schon mal da, immerhin 1%. Und das ist aber vor allem eben in diesem Mortalitätsunterschied zu sehen. Und da kann man sagen, dass die NaCl wahrscheinlich nicht nur Niereninsuffizienzen verursacht, sondern auch andere Schäden herausruft über irgendwelche zusätzlichen Mechanismus, wo man sich so nicht ganz so klar ist, was eigentlich möglich ist oder was es eigentlich ist. Grund Nummer 9, ja, es gibt bessere Optionen. Also Ringer-Laktat oder Vollelektrolytlösung sind einfach ordentliche Sachen, mit denen kann man gut arbeiten. Leberzirrhosen und so weiter war früher immer, hat man immer gesagt, na, darfst du auf gar keinen Fall Ringer-Laktat verwenden, weil das Laktat nicht metabolisiert wird. Da müsste eigentlich die Leber quasi fast ganz aufgehört haben zu arbeiten, bevor das so passiert. Es ist eigentlich nicht in der Lage, eine Laktatazidose hervorzurufen. Was man vielleicht als Einschränkung sehen kann, aber so wie ich die Studienlage hier sehe, ist, dass die, da sind die Gelehrten sich auch nicht so ganz sicher. Ringer-Laktat ist etwas hypoton und damit kann es quasi zu einem Anstieg im intrakraniellen Druck führen. Da gibt es auch eine schöne Studie in dem Artikel von 1999. Das gab einen ganz kleinen Abfall in der Serumosmolarität bei Freiwilligen, aber das ist nach einer Stunde schon wieder verschwunden. Ne? Also wahrscheinlich kann man es auch safe bei Schädel- und Traumapatienten verwenden. Gut, das der Artikel. Sind noch viele andere spannende Studien drin. Lest euch durch. Vielleicht ist das ein kleines Argument für, dass man eben NaCl nicht mehr verwendet in irgendeiner Diskussion, in irgendeinem Gespräch.
So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.